Die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei. Wie viele Menschen denken wohl so? Wir können denken, was wir wollen, ohne dass wir dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und dabei geben dann die Menschen ihren bösen Gedanken wie Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen, die aus ihrem Herzen aufsteigen, dann freien Lauf. Sie spielen mit diesen Gedanken. Es scheint ja alles so ungefährlich. Keiner kann sehen. Wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Seht ihr, so denken wir doch, oder? Da denken viele Menschen. Da seht ihr, das ist ein fataler Irrtum. Denn wenn auch kein Mensch unsere Gedanken kennt, Gott kennt sie. Und zwar schon im Ansatz. So lesen wir im Psalm 139, Vers 4. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Seht ihr, und weil das so ist und Gott unsere Gedanken schon im Ansatz kennt, deshalb ruft er uns im 10. Gebot zu, lass dich nicht gelüsten oder begehren deines nächsten Hauses. Lass dich nicht gelüsten beziehungsweise begehren deines nächsten Weibes, noch seines Knechtes, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, was dein Nächster hat. Merkt ihr, dieses Gebot, dieses 10. Gebot, ist eigentlich die große Klammer um alle anderen Gebote. Denn mit diesem Wort regiert Gott eigentlich in das Geheimnis, beziehungsweise in das Geheimste unseres Herzens hinein. Er spricht von den Gedanken und Begierden, die wir ja ganz allein für uns haben und die wir keinen Menschen sehen lassen. Aber die er kennt und vor denen er uns warnt. Weil nämlich aus dem Begehren oder Gelüsten, dem wir Freiheit lassen, die Tat geboren wird. Und seht ihr, das sehen wir ja am besten schon gleich am Anfang auf der ersten Seite der Bibel im Paradies. Als nämlich der Teufel es geschafft hat, die Gedanken von Eva auf die verbotene Frucht zu lenken und anschließend nachzugreifen. So heißt es ja in 1. Mose 3, Vers 6. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Merkte, Eva ließ sich danach gelüsten, von der verbotenen Frucht zu essen und das führte dann zur Tat. Mit furchtbaren Konsequenzen. Aber schlägt er nicht in jedem von uns dieses Begehren, nach der verbotenen Frucht zu greifen, greifen zu wollen? Gerade nämlich das zu tun, was Gott verboten hat? Denkt ihr einmal an Achan. Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte, als Israel das verheißene Land eingenommen hat. Da war die erste Stadt, die sie eingenommen haben oder sollten ja, Jericho. Und Gott hatte den Befehl gegeben, alles was in Jericho ist, da dürft ihr nichts anrühren, das gehört alles mir. Das ist gebannt. Aber Achan, obwohl Gott das ausdrücklich verboten hatte, vergriff sich an dem Gebannten. Er hat Dinge für sich genommen und anschließend wurde er dann als Dieb entlarvt und hat ja daraufhin ein umfassendes Geständnis abgelegt. Und dabei schildert er seine Tat in Josua 7, Vers 21 unter anderem ja mit folgenden Worten. Hört mal zu. Ich sah unter der Beute einen schönen Mantel aus Babylonien sowie 200 Schekel Silber. Und einen Goldbarren, sein Gewicht 50 Schekel. Ich bekam Lust danach. In Luther und Schlachter heißt es, gelüstete mich. Und ich nahm es und siehe, es ist im Inneren des Zeltes verscharrt und das Silber darunter. Merkt ihr, wie sich hier dieses verhängnisvolle Muster aus dem Paradies im verheißenen Land wiederholt? Ich sah, es gelüstete mich und ich nahm. Aber an diesem Beispiel seht ihr, Begehren, Gelüsten, das ist viel mehr als nur ein Wünschen, sondern es umfasst eigentlich alle Machenschaften, alles Tun, die zur Inbesitznahme des Begehrten führen. Es ist eigentlich ein heftiger Drang zu dem hin, was böse ist. Zu dem hin, was dem heiligen Willen und Gottes Gebot entgegensteht. Ich möchte das. Und dagegen wendet sich ja Gott in diesem 10. Gebot ausdrücklich. Nämlich nach diesem Verbotenen auch nur zu gelüsten. Dabei müssen wir jedoch beachten, dass dieses Begehren nur dann unzulässig bzw. ja unrechtmäßig ist, wenn es sich auf was bezieht, das dem Begehrenden nicht zusteht. Denkt hier zum Beispiel an Bathseba, die Frau von Uriah. David hat sie ja beim Freiluftbaden wahrscheinlich gesehen. Er war ja, ist da oben auf seinem Balkon gewesen und unter hat sie gebadet, diese Bathseba. Und was war dann? David bekam Lust nach ihr. Er ließ sich gelüsten nach der Frau seines Nächsten. Und es war natürlich verboten. Von Gott her war diese Frau für ihn tabu, denn sie war verheiratet. Aber David ließ sich gelüsten und das wiederum führte zum Ehebruch. Während zum Beispiel seine eigene Frau zu begehren schöpfungsgemäß ist. Wie im 7. Gebot ja auch nicht die Ehe, sondern der Ehebruch verboten wird. Aber in diesem Gebot, in diesem 10. Gebot geht es eben um dieses unrechtmäßige Begehren. Um das haben bzw. besitzen zu wollen von etwas, das mir nicht zusteht. Auf etwas, das mir nicht gehört. Aber das ich jetzt unbedingt besitzen möchte. Seht ihr, und dieses Grundübel, das ja im Neid ja seine Wurzel hat, können wir ja überall beobachten. Immer sehnen wir uns nach dem, was wir nicht haben und geben uns mit dem, was wir haben, nicht zufrieden. Blicken wir mal in die Königszeit Israels. Dort liegt auf seinem Lager finster, mürrisch und verdrossen der König Ahab. Und warum ist dieser König Ahab so mürrisch? Er ist doch König, oder? Nun, weil all seine Bemühungen, diesen Weinberg von seinem Nachbarn Naboth zu ergattern und ihn zukünftig als Kohlgarten zu nutzen, gescheitert sind. Der Naboth wollte diesen Weinberg nicht abgeben. Er sagte nein, auch zum König. Und es machte natürlich den König Ahab sehr mürrisch und verdrießlich. Aber es gab ja noch sein gottloses Weib, die Königin Isebel. Und die hatte eine Idee. Sie fädelte nämlich ja Intrige gegen Naboth ein, worauf er dann gesteinigt wird. Und so kommt dieser König Ahab doch noch zu seinem heiß begehrten Weinberg. Oder denkt mal an den König Saul. Um ein letztes Beispiel zu erwähnen. Eigentlich hatte König Saul ja mehr, als er träumen konnte. Gott hatte ihn zum König Israels gemacht, zum König seines auserwählten Volkes. Es war ein Aufstieg wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Doch eines konnte er nicht verwinden. Wisst ihr, was das war? Was er nicht verwinden konnte? Dass David mehr Ehre von den Frauen zuteil wurde als ihm, dem König Saul. Und so lesen wir in 1. Samuel 18, Vers 6. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über die Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen, mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte, sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Nun fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Von da an war es aus. Seht ihr, es ist oft nur Kleinigkeit. Aber diese Kleinigkeit, die frisst sich wie eine Motte ins Kleid, in das Herz von uns Menschen und zerstört all unsere Freude. Ich möchte uns fragen, ist das nicht bis heute so? Eigentlich hätte von uns doch jeder Grund genug, zufrieden und glücklich zu sein. Und doch gibt es nur sehr wenig wirklich zufriedene Menschen. Warum eigentlich? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Warum gibt es eigentlich so wenig wirklich zufriedene Menschen? Nun, ich denke, ein Grund ist mit Sicherheit, dass wir immer gerade das bräuchten, was wir nicht haben oder sind. Der Arme sehnt sich danach, reich zu sein. Der Reiche danach, gesund zu sein. Die Ledigen sehnen sich danach, zu heiraten. Und die Verheirateten danach, ledig zu sein oder vielleicht wieder ledig zu sein. Doch in dem Fall kann ich uns beruhigen. Denn wie sagte der Sören Kierkegaard, er war ja Philosoph und evangelisch-lutherischer Theologe. Er sagte mal, heirate oder heirate nicht. Du wirst beides bereuen. Nun, das hat er gesagt. Das sage nicht ich. Ich hoffe, dass die Verheirateten bis zum heutigen Tag das nicht bereuten. Aber ich denke, der entscheidende Punkt bei all dem ist eben der, wir sind selten zufrieden mit dem, was wir gerade besitzen. Da hat jemand ein neues Auto gekauft, sein Wunschauto, das er vielleicht sich schon lange gewünscht hat. Er ist zufrieden. Bis er bemerkt, dass er sein Nachbar ja noch ein größeres fährt. Und vielleicht noch ein Auto, das viel weniger Benzin braucht. Das war eigentlich vielleicht auch haben wollte, aber jetzt hat er doch eins mit, wo wesentlich mehr Sprit braucht. Und es raubt ihm jetzt schon wieder die Freude an seinem eigenen. Oder wie viele Leute sind über ihre Arbeit unzufrieden? Weil der andere Arbeitskollege noch besser verdient und seiner Meinung nach auch die besseren Arbeiten bekommt als er. Und das alles raubt ihm die Zufriedenheit. Und er denkt vielleicht, so ein Saftladen hier, dieses Gehalt ist hier ein Hungerlohn. Warum bin ich eigentlich nur Angestellter geworden? Hätte ich doch auch studiert. Wäre ich doch auch Architekt geworden. Architekt, so wie mein Nachbar. Seht ihr, wir schauen hinüber und sehen, dessen Büro eine einzige Goldgrube. Er braucht nicht zur Stechuhr. Der sitzt nicht ab 7. Der teilt sich seine Zeit ein. Der andere hat es leichter, schöner und besser. Neid, ein Grundübel unserer Natur. Das wir übrigens schon bei den kleinsten Kindern ja beobachten können. Schon in diesem Alter wird sehr genau abgemessen. Was bekomme ich und was bekommt der andere? Und wehe, der andere bekommt mehr. Naja, dann ist das Geschrei groß. Und je größer und älter wir werden, desto mehr ist diese bittere Begierde in uns gewachsen und groß geworden. Dass wir immer denken, dort wo ich nicht bin, dort ist das Glück. Und es sticht und wurmt und macht neidisch. Und seht ihr das genau in der Gemeinde, wie überhaupt im geistlichen Dienst zum Problem werden. Dass ich zum Beispiel den anderen um seine Gaben oder um seinen Erfolg beneide. Wenn er vielleicht besser Gitarre oder Klavier spielt. Oder wenn er besser reden kann als ich. Oder bei ihm vielleicht mehr Leute in den Gottesdienst kommen, als wenn ich predige. Bei ihm ist voll, bei mir ist nur die Hälfte da. Oder mich ärgere oder neidisch bin, weil der andere Missionar mehr Erfolg hatte als ich und mehr Bekehrte aufweisen kann. Oder was der andere in Bibelschulen und ein besseres im Examen besser abgeschnitten hat als ich. Seht ihr, hier könnten wir die Liste beliebig fortsetzen. Wie schnell beweinen wir doch unser Schicksal als Aschenbrödel oder Pechmarie und werden neidisch und missgünstig. Seht ihr, und das Ganze nimmt uns dann die Freude und das Glück. Doch seht ihr, wo wir dem anderen sein vermeintliches Glück nicht von Herzen gönnen, sondern dann nur noch seitwärts schielen und ihm seine vermeintlichen Vorteile neide, da ist Gefahr in Verzug. Weil Gott uns selber nicht über die gleichen Leisten geschlagen hat. Er hat nicht jedem von uns den gleichen Einheitsmotor verpasst. Nein, Gott hat jeden mit den Gaben ausgerüstet, die er für sein Leben nötig hat. Und daran sollten wir uns genügen lassen. Denn wie hat mal jemand gesagt, was wir nicht haben, brauchen wir nicht. Doch was können wir denn dagegen tun, gegen dieses Begehren, diesen Neid? Nun, die Lösung liegt darin, dass wir uns eben nicht ständig mit anderen vergleichen, sondern uns ganz bewusst an dem auch genügen lassen, was Gott uns geschenkt hat. Dass wir uns daran erinnern und Gott dafür loben. Dazu ruft uns David zum Beispiel im Psalm 103, Vers 2 auf. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergessen wir doch nicht, was Gott uns Gutes getan hat und jeden Tag noch für uns tut. Denken wir nur daran, dass er dir, wenn du an Jesus Christus glaubst, unzählige Sünden vergeben hat. Der uns alle unsere Sünden vergibt. Sünden ohne Zahl. Und unser Leben mit Gnade gekrönt hat. Ich möchte uns fragen, ist das nichts in unseren Augen? Ist das nichts, dass wir jeden Tag aufstehen können? Dass wir gesund sind? Dass wir Kleidung im Überfluss besitzen und in einem Land leben, wo seit fast 80 Jahren Frieden herrscht? Ist das alles nichts? Seht ihr, dass wir uns doch an dem genügen lassen, was wir haben? Paulus bringt es mal in 1. Timotheus 6 bis 8 treffend auf den Punkt. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Genügen lassen. Seht ihr, genügen lassen ist das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Dass wir uns an dem genügen lassen, was wir haben. Denn der Neid verringert uns stets das, was wir haben. Und vergrößert uns das, was dem anderen gehört. Das ist letztlich der Fluch des Neides. Dieses furchtbaren Ungetüms in unseren Herzen, dass es dir alles gering erscheinen lässt, was du hast, und alles das groß, was dir fehlt. Aber haben wir schon einmal überlegt, dass es Millionen, ja Milliarden Menschen schlechter geht als dir? Das Komische ist ja, dass wir uns in der Regel nur mit solchen Menschen vergleichen, denen es besser geht als uns. Aber nie mit den Millionen und Milliarden von Menschen, die nichts haben. Und deshalb, wenn wir uns schon mit anderen vergleichen wollen, dann sollten wir uns mal mit denen vergleichen, die nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überleben sollen. In Afrika, Südamerika, Asien, auch schon hier in Europa, die nichts haben als ihr nacktes Leben, wenn man jetzt an die Ukraine denkt. Wie viele haben da nur noch ihr nacktes Leben? Alles verloren. Seht ihr, wenn wir das tun, werden wir sehr schnell feststellen, wie reich wir hier im Westen und unserem Land gesegnet sind. Und wem das immer noch nicht genügt und mit seinem Los immer noch unzufrieden ist, dem kann ich nur mal eines empfehlen. Nämlich öfters mal in Krankenhäuser oder Pflegeheime zu gehen, dort Besuche zu machen. Und einmal die Not und das Elend von vielen Menschen dort sich zu Gemüte zu führen. Sally war in der Vergangenheit öfters damit konfrontiert, habe öfters hier aus der Gemeinde Leute im Pflegeheim besucht. Und es ist oft erschütternd, wenn man dieses Los von diesen Leuten sieht. Eigentlich nur noch Wartezimmer zum Tod. Ist oft tragisch, keinen Besuch mehr kriege, nichts. Und von daher war ich damals einem wieder dankbar, überhaupt gesund sein zu dürfen, noch fit zu sein. Was ist das Heilmittel gegen den Neid? Kurz gesagt, Dankbarkeit. Sich an dem zu freuen, was man hat und nicht dem nachzutrauern, was man nicht hat. Ich denke, es gibt kein besseres Mittel gegen die böse Lust, gegen die harte Gier, gegen das Leben verzehrende Neid als den einfachen herzlichen Dank. Und je mehr wir Gottes Führungen über unserem Leben anerkennen und uns ihnen anbefehlen, desto freier wird das Leben und desto froher wird eigentlich die Seele. Und dann kannst du deinen Nachbarn auch gönnen, was du nicht hast. Weil du genau weißt, was du nicht hast, das brauchst du nicht. Gott wendet sich mit diesem Gebot also gegen das Begehren, gegen den Neid. Doch darin seht ihr mal, dass es Gott auch schon im Alten Testament nicht nur um die äußere Erfüllung seiner Gebote geht. Manche Christen meinen ja tatsächlich, dass Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, 27 bis 32 dieses äußere Verbot oder das Verbot des Ehebruchs durch ein inneres Verbot des begehrlichen Blickes jetzt ergänzt habe. Dass das jetzt dazukommt. Doch in Wirklichkeit findet sich schon hier in den 10 Geboten dieses Verbot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und so weiter. Das Alte Testament beschäftigt sich also ebenso mit den inneren wie mit den äußerlichen Handlungen des Menschen. So werden im Alten Testament ja immer wieder die bösen Gedanken angesprochen und verurteilt. So lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Merkt ihr, die Gedanken sind frei, gell? Nein, Gott sieht die Gedanken, er sieht die bösen Gedanken. Aber daran seht ihr, wie schlecht es eigentlich um die Kenntnis des Alten Testaments und auch der 10 Gebote bestellt sein muss, wenn so viele Christen allen Ernstes meinen, dass dieses scharfe Gebot des gedanklichen Ehebruches erst von Jesus im Neuen Testament hinzugefügt worden wäre. Doch das ist falsch. Denn gerade dieses 10. und letzte Gebot richtet sich in aller Ernsthaftigkeit gegen die Sünde im Inneren, in unserem Herzen. Gegen diese bösen Gedanken, gegen die Begierde. Und wie nutzlos ist es deshalb, wenn wir uns mit der äußerlichen Einhaltung des göttlichen Gesetzes begnügen. Wir sollten darum ringen, unsere Herzen lauter und rein vor Gott zu erweisen. Andernfalls sind eben auch wir nur pharisäische Heuchler, die das Äußere des Gefäßes waschen, während wir innerlich noch voller Unsauberkeit sind. Äußerlich ist ja alles in Ordnung. Aber seht ihr, Gott sieht das Herz an. Wie arbeiten die Pharisäer und Schriftgelehrte? Und da hat er nichts Schönes gesehen. Er sagt da, ihr seid voller Totengebeine innerlich. Weil Gott eben nicht nur um den äußeren Menschen, um unsere sichtbaren Taten geht, sondern wie gesagt noch viel mehr um unser Herz. Denn aus unserem Herzen entspringen letztlich alle sichtbaren Sünden in Wort und Tat. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott über unsere Gedanken wacht und unser Innerstes heiligt. Denn wie hat jemand mal gesagt, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Seht ihr, jede Tat beginnt hier oben. Hier. In unseren Gedanken. Oder besser gesagt, eigentlich in unseren Herzen. Das ist kein Widerspruch. Denn mit dem Herzen wird nach der Bibel auch gedacht. Er dachte in seinem Herzen. Im Herzen wird gedacht. In unserem Herzen entspringen unsere Gedanken und daraus letztlich unsere Taten. Ich habe ja einige Beispiele angeführt. So ist also dieses zehnte Gebot eigentlich die große Klammer um alle anderen Gebote. Nun, ich hoffe, dass wir mittlerweile die Bedeutung der zehn Gebote auch als Christen zu schätzen wissen. Dass wir in ihnen Gebote zum Leben sehen, die Ordnungen schützen, ohne die wir Menschen nicht existieren können. Wir gehen kaputt als Einzelne, wie auch als Gesellschaft insgesamt, wenn wir Gottes Gebote verwerfen. Denn es kann eben dort kein Friede sein, wo nicht Gott die Ehre gegeben wird. Und deshalb sahen zum Beispiel auch die alttestamentlichen Propheten ihre Aufgabe darin, das Volk zu erinnern, dass der Abfall von Gottes Geboten immer Untergang bedeutet. Es bedeutet immer Untergang. Denn wer die Gebote verwirft, verwirft das Leben. Und deshalb sind wir Menschen, die die Gebote Gottes lieben. Und zwar, weil sie Gottes Liebe und Barmherzigkeit zu uns Menschen widerspiegeln. Und weil wir wissen, dass diese Gebote zeitlos gültig sind, verpflichtend für alle Völker auf dieser Erde. Und darin ändert auch die Ankunft Christi nichts. So schrieb mal Georg Huntemann, er war viele Jahre lang Lehrer an der STH, also der Staatsunabhängigen Theologischen Hochschule in Basel. Er schrieb eindringlich in seinem Buch Gottes Gebot oder Chaos, was bringt Europas Zukunft? Und in diesem Buch schreibt er, ein tödlicher Irrtum wäre es anzunehmen, dass durch Christus und die Apostel das Gesetz des Alten Testamentes abgeschafft worden wäre. Die Zeremonialgesetze, der Zaun um Israel, gelten nicht für Christen, weil sie in Christus erfüllt sind. Aber die Gebote der Gerechtigkeit, vor allem die zehn Gebote, haben unverändert ihre Bedeutung erhalten und werden sie erhalten bis zum Ende dieser Welt. Niemand Geringeres als Jesus selbst hat es ja in der Bergpredigt bestätigt, indem er sprach, und damit möchte ich jetzt schließen, meinet nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Amen.